Hallo, wir sind Ole und Yannick.
Und das ist der Gründer-Podcast. Zum Beginn habe ich eine kleine Frage für dich vorbereitet, Yannick. Und zwar möchte ich dir die mal weitergeben. Die habe ich nämlich letztens auch gestellt bekommen. Klickst du eigentlich noch auf Werbung oder sagst du, nee, ich weiß, wie das funktioniert, ich weiß, wie ihr mich hier abziehen wollt und ich mache das alles nicht mehr mit?
Also erstmal finde ich es gut, dass du unseren Podcast-Anfang jetzt überarbeitet hast. Früher hast du ja immer jeden Podcast mit Yannick angefangen. Jetzt hast du die Ansprache quasi nach hinten gestellt und das. Ne? Zum Beginn habe ich diesmal eine Frage mitgebracht, Yannick. Aber um die Frage zu beantworten, ich klicke tatsächlich schon manchmal auf Werbung. Also wenn ich was sehe, das mich interessiert, dann schaue ich mir das auch an. Also gefühlt ist die Werbung irgendwie nicht so targeted, wie man meinen könnte, dass die schlauen Technologiekonzerne das hinkriegen. Irgendwie so 90% passen nicht wirklich, aber ist also bei den restlichen 10%, wenn ich was sehe, was ich interessant finde, dann klicke ich auch drauf. Manchmal gucke ich eine Werbung und denke mir hinterher, man hätte ja auch mal draufklicken können und das ist schon weg, aber das ist dann so.
Wobei ich es schon häufig habe, dass ich die dann auch 2-3 Tage später nochmal wieder eingespielt bekomme, zumindest bei Instagram.
Manchmal ja, aber nicht
immer. Ja, ist auch unterschiedlich je nach Kanal, habe ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, dass Google zum Beispiel deutlich weniger targeted ist, was aber glaube ich auch daran liegt, dass ich zum Beispiel auf YouTube und so deutlich weniger unterwegs bin und deutlich weniger konsumiere und auch, glaube ich, unterschiedliche Google-Konten habe, sodass ich bei einigen Browsern dann mit dem privaten Konto, beim anderen mit dem Firmenkonto angebunden bin und das deswegen, glaube ich, tendenziell eher verwirrt, als dass es mehr bessere Werbung präsentiert. Bei Instagram, muss ich sagen, würde ich sogar grob davon ausgehen, dass 30-40% für mich relevant sind. Heißt jetzt nicht, dass ich alles kaufe, aber grundsätzlich eben zumindest relevant sind.
Also bei YouTube habe ich auch oft das Gefühl, also auch zu Google, dass mir das nicht relevant ist, aber ich frage mich auch, ob ich nicht ein bisschen selber mit dran schuld bin, weil immer wenn ich Werbung von irgendwelchen Coaches oder Trading-Akademien oder so kriege, schaue ich mir die auch auf an, weil ich irgendwie drüber lachen muss vielleicht. Ja. Sollte ich das mal lassen?
Ich glaube, der Algorithmus denkt sich auch so, okay, du guckst dir 5 Minuten Werbung an, aber klickst nicht. Was stimmt nicht mit dir? Da möchte ich aber heute einmal kurz ein bisschen drauf eingehen, weil ich das häufig jetzt bei Kunden mitbekommen habe, sowohl organisch als auch bezahlt, dass man sich manchmal so über Prozente zwischen Klicks, Abschlüssen, Landingpage-Views so ein bisschen wundert. Also dann kommen manchmal so Sachen wie, ja, aber wir hatten jetzt doch 20 Klicks auf die Seite, warum hat denn jetzt noch niemand gekauft? Jetzt mal ganz überspitzt dargestellt. Und das finde ich so spannend, weil ich meine, ich gucke mir zum Beispiel auch Werbung an. Ich muss auch sagen, ich klicke auch, obwohl ich selber weiß, wie es funktioniert, auf Werbung. Und ich gucke mir auch manchmal Landingpages sehr ausführlich an. Und selbst wenn das Produkt zum Beispiel verhältnismäßig günstig ist, heißt es ja trotzdem nicht, dass ich es jetzt sofort kaufe. Also ich habe zum Beispiel in letzter Zeit Werbung bekommen für so Bilder in der Wohnung, die so ein bisschen so ein Hustle, Grind, sonst was Mentality da irgendwie als Bild verarbeitet haben. Ich fand die super witzig, ich fand die Werbung super witzig und dachte, oh, das ist ja mal ganz interessant, vielleicht ist das ja was für dich. Dann habe ich die Seite geöffnet, habe sie mir angeguckt, habe auch 2-3 Motive gefunden, wo ich mir dachte, ach, die sind ja auch wirklich ganz spannend, kannst du dir vielleicht nochmal angucken. Ich habe dann ja aber trotzdem nicht gekauft. Nicht, weil die Werbung schlecht getargetet war, nicht, weil die Landingpage schlecht gebaut war, sondern weil ich in dem Moment einfach dachte, ja, es ist spannend und es ist interessant und es ist vielleicht sogar relevant, aber ich möchte mir nochmal kurz überlegen, möchte ich das eigentlich wirklich bei mir zu Hause hinhängen? Soll das wirklich in meiner Wohnung alles auch so widerspiegeln und ist es mir so wichtig, dass ich das mir als Bild fett ins Zimmer hänge oder ist das nicht eher was ich mir als Home-Bildschirm irgendwie auf den Laptop ziehe und das war's so ungefähr? Und das heißt ja jetzt nicht, dass an irgendeiner Stelle irgendwas falsch gelaufen ist. Das heißt halt einfach nur, ich bin in dem Funnel noch so weit oben, dass ich zwar ein gewisses Interesse bekundet habe, aber halt eben bei weitem noch nicht überzeugt bin, um etwas zu kaufen. Und da finde ich, muss man ja auch sich immer nochmal überlegen, dass ein Landingpage-View nicht immer gleich heißt, du bist in der letzten Stufe von deinem AIDA-Funnel angekommen und kaufst jetzt sofort.
Ja, das geht mir sehr ähnlich. Also fast nie, wenn ich was sehe, ob es jetzt über Werbung ist oder auch sonst irgendwie anders, fast nie kaufe ich sofort. Früher habe ich versucht, mir die Sachen dann zu merken oder habe irgendwie was gesehen oder was war ganz nett, habe es dann wieder weggeklickt und dachte mir dann irgendwann später, ach, wie hieß das nochmal und muss es dann wiederfinden. Dann zwischendurch habe ich immer die Tabs davon behalten, also habe irgendwie ein Produkt aufgemacht, das ist ja ganz interessant, habe dann den Tab mit der Webseitenadresse drin gelassen, dann hast du dich aber immer beschwert, dass ich 300 offene Tabs in Safari habe und jetzt inzwischen habe ich eine Notion-Notizliste dafür mit Sachen, die ich potenziell später kaufen möchte und da sammelt sich das dann und das, manchmal stehen da Sachen für ein Jahr drin, bis ich sie dann irgendwann später kaufe und das ist dann die Frage, ob auch noch irgendeine Funnel-Analyse das dann hinterher noch findet oder ob die denkt, ob die mich einmal früher als abgebrochenen Kauf sieht und dann irgendwann später als jemanden, der von alleine auf die Website kommt und dann sofort was kauft, als wahrscheinlich 1% der Kundenbasis.
Das finde ich super spannend, weil das ist ja auch was, ne, wo du da wirklich jede Analytics-Software am Ende komplett überforderst, weil dann hast du das ja vielleicht auf deinem iPhone gesehen, in deine Notion-Tabelle übertragen und wenn du es dann mit deinem Laptop irgendwann aufmachst, am besten noch mit einem anderen Browser, dann geht's ja auch technisch gar nicht, das nachzuvollziehen und zu sagen, das ist jetzt wirklich exakt diese eine Person. Das ist höchstens, wenn du beim ersten Besuch vielleicht schon mal jemanden gesagt hast, ey, trag mal hier deine E-Mail-Adresse ein, dann haben wir noch tolle Rabatte für dich, dann kann man es vielleicht irgendwann miteinander verknüpfen, aber auch das ist ja nicht garantiert, beziehungsweise dann immer zu 100%, sodass ich dann auch meine E-Mail-Adresse angebe und hoffe, dass ich dann irgendwie einen Rabattcode bekomme. Und ja, klar, dann bist du neuer Kunde, dann gehörst du zu von extern draufgeklickt und wirst zu keiner Kampagne dazugerechnet, obwohl du es ja eigentlich in dem Moment wahrscheinlich sogar wärst. Aber es scheint ja mehr als genug andere Leute zu geben, die da anders handeln, weil ich sag mal, es gibt ja mehr als genug Kampagnen, die bei uns laufen und die sehr, sehr gute Ergebnisse zeigen, auch Sales-Kampagnen. Dementsprechend gibt es ja scheinbar mehr als genug Leute, die dann direkt kaufen. Wobei das ja zum Beispiel auch so sein kann wie bei mir. Ich habe jetzt die Werbung einmal bekommen, habe es mir angeguckt, habe gesagt, ah ja, klingt ganz interessant, überlege ich mir mal. Dann habe ich mir vielleicht irgendwann sogar entschieden und sage, ja, ich glaube, ich hole mir das und dann bekomme ich die Werbung nochmal angezeigt und dann kaufe ich. Das kann natürlich auch passieren und dann wird es natürlich dieser Werbung am Ende auch zugerechnet.
Gibst du deine E-Mail-Adresse ein bei diesen Pop-Ups, wo man dann da irgendwie 10% Rabatt bekommt?
Nur wenn ich wirklich weiß, dass ich da kaufen möchte, weil dann nehme ich den Rabatt mit und trage mich danach direkt wieder aus dem Newsletter.
Okay, also ich mache das nie sofort, wenn ich nicht auch sofort kaufe. Ich schreibe das dann bei Notion mit rein und gehe dann später nochmal hin und warte darauf, dass das Pop-up kommt, wenn ich das weiß, dass ich schon kaufen will. Wenn es irgendwie nicht kommt, dann rufe ich nochmal einen anderen Browser mit Inkognito-Modus auf und refresh so lange, bis das Pop-up irgendwann auftaucht.
Ja, oder manche sind ja auch so Exit-Intent-Pop-Ups. Dann gehst du einmal so mit der Maus hoch langsam auf das X und guckst, ob dann vielleicht nochmal irgendwas passiert. Das sind hier so die Tricks, wie ihr die Marketing-Kampagnenlogik ein bisschen ausspielen könnt, wenn ihr irgendwelche Rabatte
wahrscheinlich
wollt.
Wahrscheinlich sollten wir das nicht erzählen als Marketingfirma, aber...
Und das ist gleich unser zweites Thema. Ich bin ja jetzt kein Fan von immer mit massiven Rabatten arbeiten, deswegen, mich stört es nicht so, weil ich glaube, wir haben auch wenig Kunden, die mit solchen Rabatten arbeiten, sondern das sind, wenn, dann nur mal so Aktionen, die wir irgendwie machen. Sonst bin ich ja auch tendenziell ein Fan davon, es gibt einen Preis und dieser Preis wird gezahlt, weil es auch, gerade wenn du auch mit Dienstleistern zusammenarbeitest, zum Beispiel eine gewisse Wertigkeit natürlich deiner Dienstleistung darstellt, wenn du eben nicht anfängst, in die Preisverhandlung zu gehen, ob das jetzt wirklich 3.000 oder 2.500 Euro sind. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass das nicht zwingend immer sein muss, dass man einen Rabatt nutzen muss, um eine erfolgreiche Kampagne zu fahren.
Aber ich habe das Gefühl, gerade bei so To-Consumer-Marketing ist das sehr viel, ne? Gerade bei den Amerikanern. Also ich sehe sehr viel bei irgendwelchen Anbietern, dass die regelmäßig Rabatte von 30, 40, teilweise bis zu 70% fahren. Wobei ich sagen muss, bei mir verstärkt das diesen Nicht-Sofort-Kaufen-Effekt eher noch mehr. Also wenn ich vermute, dass irgendwann demnächst eine 50% Rabattkampagne kommt, dann kaufe ich ja nicht sofort zum Vollpreis. Dann schreibe ich mir das eher in meine Notion-Liste und gucke, ob die irgendwann nochmal reduziert sind.
Ich kaufe meine Supplements manchmal bei einem Hersteller, der auch sehr viel mit Rabatten arbeitet. Ich warte halt immer, bis ich die Mail von denen bekomme. Und wenn ich die in einer Woche bekomme, dann habe ich halt hier Supplements für 4 Monate stehen. Die wären ja nicht schlecht. Und wenn ich sie nach 3 Wochen bekomme, dann bestelle ich halt später. Und wenn ich dann erst nach 3 Monaten wieder eine bekomme, dann habe ich vielleicht zwischendurch einmal neue kaufen müssen, weil ich dann einmal nicht rechtzeitig die Mail bekommen habe. Aber ich warte auch immer darauf, dass da eine Rabattmail kommt. Und dann gehe ich erst auf die Seite und kaufe mir halt an dem Tag dann meine Produkte, die ich so oder so auch kaufen würde. Und das ist halt auch ein großes Problem dann in dem Fall, weil du rein theoretisch mit mir auch dann die 20-30% mehr Marge machen könntest, weil ich sowieso dort kaufen würde.
Aber das heißt, du würdest es unseren Kunden eher nicht empfehlen, auch wenn es ja scheinbar recht verbreitet ist, oder hat es eher damit zu tun, dass unsere Kunden jetzt in anderen Segmenten oder auch in anderen Preisklassen unterwegs sind, als jetzt zum Beispiel ein Supplement-Anbieter?
Ja und nein. Also ich wollte das tatsächlich, wir sind jetzt so mitten ins Thema zufällig reingeslidet. Ich wollte es so ein bisschen beziehen, weil wir ja nächsten Monat ein Event haben, was immer zur reinsten Rabattschlacht des Jahrtausends wird, nämlich der Black Friday, wo ja eigentlich jeder irgendwelche Prozente gibt. Und das finde ich immer super spannend, weil es ist ja wirklich die Frage, braucht man das als Hersteller? Muss man das machen? Und wenn ja, wie macht man es am Ende? Und wir sind jetzt gerade schon so ein bisschen in dieser ersten Frage, brauche ich das? Und ich glaube, gerade bei Black Friday kommst du kaum noch drum rum, nicht irgendeine Aktion zu fahren, wenn du in diesem Zeitraum was verkaufen möchtest, weil sonst, dann kannst du für die 2 Wochen jetzt inzwischen, die es ja schon sind, mit Cyber Week, Cyber Monday, Black Monday und hast du nicht gesehen, glaube ich, einfach alle Ads einmal ausschalten und sagen, ich bin raus für 2 Wochen, danach melde ich mich wieder an, weil einfach jeder dich inzwischen mit Rabatten totschmeißt, ob du willst oder nicht. Die Frage ist halt immer, wie mache ich es, in welcher Frequenz mache ich es und mit welchem Ziel mache ich es? Und da habe ich manchmal das Gefühl, da wird halt einfach schlichtweg gesagt, und das ist auch eben bei diesen Mails, die ich dann zwischendurch bekomme, ach komm, du kriegst einfach 20%, kauf du Sau und fertig ist. Und da frage ich mich halt, ist das wirklich der sinnvolle Weg, ja oder nein? Und bevor ich jetzt da ein bisschen weiter aushole, was man stattdessen machen könnte oder wie man stattdessen ausbauen könnte, was meinst du denn? Meinst du, es muss immer einfach Masse statt Klasse sein oder meinst du, es geht auch besser und es gibt vielleicht Wege, das ein bisschen geschickter zu bauen?
Also wenn du so schon fragst, dann würde ich ja natürlich sagen, es gibt auch Wege, das geschickter zu bauen. Aber es ist also, um nochmal auf den Punkt von vorhin daran anzuknüpfen, also ich glaube, jetzt so reine Riesenrabatte auch so regelmäßig ist eher schädlich, auch weil du dann ja quasi gezwungen bist, deine regulären Preise höher zu setzen. Also wenn du regelmäßig Rabatte von 40% gibst, dann können deine Normalpreise ja nicht mit relativ enger Marge kalkuliert sein. Sonst würdest du ja ständig Verlust machen bei dann den 40% Rabatten. Die müssten dann ja schon entsprechend hochgesetzt werden. Und ich habe zumindest bei mir schon beobachtet, dass wenn ich dann diese Normalpreise bei einem Shop sehe und aber noch nicht weiß, dass die ständig 40% billiger sind, dass ich dann das Gefühl habe, das ist viel zu teuer und dann schon gar keine Intention mehr für diesen Shop habe. Insofern wäre jetzt meine Einschätzung erstmal besser, vielleicht die regulären Preise ein bisschen niedriger setzen und dann Rabattaktionen gezielter und auch nicht so extrem mit so extrem hohen Abschlägen.
Genau, also regelmäßige Rabattaktionen sind tot für deine Marke. Darüber brauchen wir nicht reden. Also das ist wirklich schlimm. Du gehst dann einfach auch nur über einen Preiskampf. Das heißt, auch der loyalste Kunde, wenn der dann irgendwo ein günstigeres Angebot bekommt, ist halt weg. Weil du hast bisher den Kunden einfach immer nur gehalten, weil du immer eine fette rote minus 40 neben deinen Preisen stehen hattest. Und die Leute das Gefühl haben, sie sparen irgendwas. Wenn sie dann irgendwo anders sehen, sie sparen noch mehr, dann hast du da keine Chance mehr. Also das ist auf jeden Fall tödlich. Und wie du schon sagst, am Ende musst du dann irgendwann deine Preise so hochrechnen, weil du ja sozusagen immer nur mit 60% von deinem Verkaufspreis rechnen musst, weil der Rest ja immer variabler Rabatt ist, den du irgendwie gibst. Das ist das eine. Das ist nicht gut, das ist in Hochpreissegmenten nicht gut, das ist in Mittelpreissegmenten nicht gut und das ist nur wirklich gut, wenn du garantieren kannst, dass du langfristig als Preisführer auch am Markt bestehen kannst. Also dass du wirklich sagen kannst, ich habe so eine Massenproduktion zum Beispiel, dass ich es laufend schaffe, günstigere Preise aufzurufen als alle anderen Wettbewerber, die irgendwie in meinem Markt unterwegs sind. Dann kannst du das gerne machen, dann bist du Preisführer in dem Markt, dann musst du aber eben auch ganz klar damit rechnen, dass du null Loyalität hast und dass du null Brand am Ende aufbaust, sondern dass deine einzige Brand, die du hast, einfach ist, ich bin günstig und das war's. Black Friday ist es was anderes und das war ja das, was ich gerade schon meinte. Du kommst da inzwischen eigentlich gar nicht mehr drum rum, irgendwelche Aktionen zu machen, weil inzwischen jeder Aktionen an einem Black Friday macht. Selbst Apple macht inzwischen irgendwie in diesem Zeitraum Aktionen. Und da kann man sich aber, finde ich, so ein bisschen was abgucken, beziehungsweise auch von anderen Anbietern kann man sich so ein bisschen was abgucken, um seine Black Friday-Aktion vielleicht trotzdem für einen selber immer noch sehr, sehr lukrativ zu machen und nicht nur sagen, okay, ich habe jetzt halt vielleicht an einer Woche mal 10-mal so viel Umsatz gemacht wie sonst, aber dafür halt auch irgendwie meine Marge halbiert, weil ich halt so viel Rabatte geben musste. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten, wie man das Ganze aufbauen kann, dass es langfristig trotzdem gut funktioniert und man eben trotzdem noch mitmachen kann und trotzdem auch in dieser Rabattschlacht irgendwie gesehen wird. Und das eine, was Apple macht, was ich immer sehr, sehr gut finde, ist das Thema kaufe A und bekomme B dazu. Das ist natürlich was, was dann auch wirklich ein gutes zweites Produkt sein muss. Das darf nicht dieses typische amerikanische Marketingmodell sein und hier habe ich noch ein Add-on für dich und hier habe ich noch ein Add-on für dich und hier habe ich noch ein Add-on für dich und das ist noch das kostenlose PDF, was ich aber erzähle, dass das eigentlich 39 € kostet oder was auch immer, sondern das muss wirklich sein, Ich habe ein Produkt, was ich verkaufen möchte, das ist bei Apple das iPhone, weil das einfach die margenstärkste Position ist. Und dazu sagen sie, kriegst du zum Beispiel deine AirPods dazu, weil die im Produktionspreis immer noch günstiger sind als die Marge, die sie am iPhone verdienen. Dementsprechend können sie das machen. Oder du kriegst ja häufig dann irgendwie 15 Euro, 50 Euro, 100 Euro iTunes-Guthaben dazu, was ja am Ende dann auch wiederum nur Service-Einnahmen sind, die sie hinten raus dann sowieso wieder haben. Also ne, das ist ja so ein bisschen so ein Zirkel, den die da selber aufbauen. Und damit kannst du natürlich super arbeiten und hast dann am Ende ein Produkt verkauft, dann da musst du halt für dich selber mal so ein bisschen rechnen, wie viel Marge habe ich, wie viel Rabatt würde ich sozusagen maximal geben, und das gebe ich dann nicht als Rabatt, sondern das gebe ich dann eben als zusätzliches Produkt in Form eines Geschenks on top. Das ist natürlich gerade für Produkte super gut, weil du da natürlich dann als Kunde auch wirklich einen Wert umsonst bekommst. Das geht für Dienstleistungen auch, ist aber natürlich ein bisschen schwerer, weil ich als Kunde natürlich die on top bekommene Dienstleistung vielleicht nicht mit demselben Wert bewerte, wie ich sie verkaufe. Also wenn ich jetzt sage, zu unserem ganz normalen Ads-Zusammenarbeit gibt es jetzt noch organischen Content gratis dazu. Wenn mir das Thema jetzt relativ egal ist, dann sage ich, okay, nehme ich mit, und dann ist für mich der wahrgenommene Wert vielleicht 200 Euro, die ich da geschenkt bekomme. Dass das für uns vielleicht Kosten im Wert von 5000 Euro sind, weil wir ein Jahr lang Content für die erstellen und da Stunden hinterliegen und so weiter und so fort, das kommt dann halt nicht wirklich gut beim Kunden an. Das heißt, da muss man dann natürlich wirklich auch ein Produkt, eine zusätzliche Dienstleistung finden, die auch wertig dargenommen wird und wo man wirklich sagt, okay, da habe ich als Kunde auch so viel Wert, dass es sich für mich auf jeden Fall rentiert und ich das Gefühl habe, ich habe hier was richtig Gutes geschenkt bekommen. Was man aber stattdessen gerade bei Dienstleistungen sehr gut machen kann, was ich jetzt schon bei einigen Anbietern gesehen habe, ist tatsächlich dann zu schauen, dass man die Leute auf einen längeren Vertrag bekommt. Also das ist vor allen Dingen auch so bei Software as a Service zum Beispiel, aber geht eben auch für Dienstleistungsverträge. Wenn du zum Beispiel standardmäßig eine dreimonatige Laufzeit hast, dann mach doch zum Beispiel am Black Friday ein Angebot und sag, meine Jahresmitgliedschaft gibt es jetzt nochmal für 20% günstiger. Dann hast du zwar Prozente, die du abgeben musst, aber dafür hast du eben auch kalkulierbar jetzt ein Jahr lang Einnahmen, die du sonst vielleicht nicht gehabt hättest. Und sonst hättest du vielleicht den Kunden nach den 3 Monaten wiederum mit anderen Rabatten auch erstmal wiedergewinnen müssen für die nächsten 3 Monate. Und so könntest du eben zum Beispiel solche Aktionen nutzen, um dann die Vertragslaufzeit zu verlängern, ein bisschen Marge abzudrücken, aber dafür halt kalkulierbar deutlich länger, deutlich höhere Einnahmen zu haben, als du sie sonst vor dieser Aktion gehabt hättest.
Ich fand es interessant, dass du Apple gerade als Beispiel gebracht hast, weil bevor du das gesagt hast, habe ich auch an Apple gedacht als Beispiel für eine Firma, die ja eigentlich nicht wirklich Rabattaktionen macht und trotzdem sehr erfolgreich ist mit ihrer Brand. Und ich glaube ja auch, also das, was sie machen, meine ich jetzt gerade, die machen auch Black Friday-Aktionen, aber eben auch nur diese, du kriegst noch was Zusätzliches. Ne? Also ich glaube, ich habe noch nie einen Rabatt von Apple selber zum Black Friday oder irgendwann anders gesehen. Also ich glaube, Drittverkäufer machen das manchmal, so Mediamarkt oder so, weil ich glaube, selbst dann nur mit älteren Produkten. Ne? Ich habe es noch nie mit dem neuesten Produkt gesehen. Ich weiß nicht, ob da die Marge zu klein ist oder ob sie irgendeinen Vertrag mit Apple haben, wo drin steht, sie dürfen keinen Rabatt geben. Aber jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, also so das aktuelle iPhone habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo reduziert gesehen.
Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, es würde sich für die nicht rentieren. Und soweit ich weiß, hat Apple auch tatsächlich Verträge mit denen, dass die aktuelle Generation gar nicht rabattiert werden darf. Sonst verlierst du halt die Erlaubnis, Apple-Produkte zu verkaufen. Und das machst du halt als Mediamarkt am Ende nicht. Ne? Also das rentiert sich dann für dich auch wiederum nicht. Aber genau, also Apple gibt keine Rabatte, sondern Apple macht halt Bonusaktionen, in welcher Form auch immer. Und das ist eben etwas, wo ich immer sagen würde, bevor du jetzt irgendwelche Produkte mit 10% Rabatt einfach so verkaufst, die du sonst vielleicht auch zu einem Normalpreis eine Woche später verkaufen könntest, versuch eher Aktionen zu schustern, wo du entweder irgendwas on top gibst oder eben, wo du es schaffst, auf der anderen Seite vielleicht einen Kunden langfristig an dich zu binden und das mit einer Rabattaktion verbindest, weil dann schützt du so ein bisschen deine Marke, wirkst eben nicht wie der günstiger Abklatsch von so ungefähr oder wie der Schnäppchenjäger-Angriffspunkt so ungefähr, sondern du kommst halt wirklich am Ende immer noch ganz gut weg. Deine Marke bleibt weiterhin bestehen und du hast trotzdem eine Chance, eben in diesen 2 Wochen noch irgendwas zu verkaufen, wo halt sonst die Rabattschlacht schlechthin halt einfach losgeht.
Ein bisschen muss ich es jetzt ja doch einschränken, was ich vorhin gesagt habe. Also manchmal funktionieren die Rabatte ja doch. Also ich erinnere mich, ich habe letztes Jahr zum Black Friday ein Jahresabonnement, das passt sogar zu dem, was du gesagt hast, immer nur das Jahresabo verkauft, reduziert, aber da das Jahresabonnement Masterclass gekauft. Also das ist ein Online-Kursanbieter für die, die das nicht kennen. Und ich habe es bis jetzt, der Black Friday ist ja fast schon wieder bis jetzt kaum genutzt. Also das ist ja sowieso kaum Margenkosten bei so Software-Video-Kursanbietern. Aber das war ganz, ganz typisch. Also da habe ich es dann rabattiert gesehen und dachte, ich nehme es mal mit und dann nutzt man es irgendwie doch nicht so richtig.
Und wahrscheinlich hättest du ja in dem Fall, wenn es dieses Angebot nicht nur für nur ein Jahr, sondern vielleicht auch für kürzer gegeben hätte oder du dich sonst dafür entschieden hättest, ja wahrscheinlich auch eine kürzere Vertragslaufzeit erstmal genommen, als jetzt zwingend das Jahresabo.
Vermutlich ja, ob ich es dann gekündigt hätte bis jetzt, sei mal dahingestellt. Also ich bin besser damit geworden, so kostenlose Zeiträume oder kürzere Zeiträume rechtzeitig zu kündigen, aber manchmal lässt man dann doch laufen. Aber um auf deinen Punkt zurückzukommen, mit Software as a Service beziehst du dich da hauptsächlich auf Konsumkunden, also B2C, oder schon auch auf Businesskunden. Es ist ja, also Software as a Service verbinde ich jetzt viel so mit Businesskunden. Klar, gibt es auch One Password für Consumer, aber bei Businesskunden frage ich mich, ob dann das mit der längeren Vertragslaufzeit immer so klappt, weil die haben ja meistens doch einen höheren Flexibilitätsanspruch und eher einen wandelnden Cashflow als jetzt ein Consumer, der irgendwie jeden Monat sein Gehalt kriegt und deswegen auch kein Problem hat, sich jetzt für ein Jahr irgendwie auf ein Abo zu committen.
Ich finde, es kommt drauf an, würde ich da mal ganz klar sagen. Also was ich zum einen immer sage, wenn deine Businesskunden Einzelunternehmer und frische Selbstständige sind, würde ich sie im Konsumentenverhalten immer noch ein bisschen eher in ein B2C-Marketing stecken, weil die teilweise noch mehr wirklich in dieser monatlichen Denke unterwegs sind, wie wir sie aus einem normalen Angestelltenverhältnis kennen und sich auch eher nochmal auf solche Prozente einlassen, als es jetzt vielleicht eine große Firma mit einem riesen Buyer-Center tun würde, die ganz klare Budgets haben, mit denen sie arbeiten und ganz klare Abfolgen, wie sie damit arbeiten. Du bist natürlich auch in einem B2C, wo du direkten Zugriff zu deinen Kunden hast, nicht so auf diese Black-Friday-Angebote angewiesen. Also ob ich jetzt am Black-Friday mich hinsetze und mit unseren Kunden telefoniere und sage, ich habe hier eine Aktion für euch, wollt ihr euch die mal angucken, ist, glaube ich, nicht super relevant, sondern das ist eher was ich auch unter des Jahres mal machen kann. Aber auch das ist natürlich eine Möglichkeit, wenn du sagst, okay, ich habe irgendwie zum Beispiel einen monatlichen Retainer in einer Zusammenarbeit, wo man das trotzdem ja mal anbieten könnte, wo man sagen könnte, ey, wir arbeiten jetzt schon 2 Jahre zusammen und es läuft doch super und wir wollen das doch auch weiterführen. Ich würde gerne ein bisschen kalkulieren können, wie wäre es, wenn ich dir x Euro weniger jeden Monat berechne, dafür aber deine Vertragslaufzeit eben auf ein Jahr ausgeweitet wird. Ich glaube nicht, dass die dann so schnell reagieren wie ein Kunde und sagen, oh ja, ich habe gespart. Aber ich glaube trotzdem, dass es auf der anderen Seite auch Leute gibt, die dann genauso rational da drauf gucken und sagen, ja gut, ich hätte wahrscheinlich sowieso noch 2 Jahre mit dem zusammengearbeitet. Dann kann ich jetzt auch einen Jahresvertrag abschließen und jeden Monat 500 Euro sparen oder je nachdem, wie teuer die jeweilige Dienstleistung oder die Service ist. Aber es funktioniert dann natürlich nicht ganz so einfach und ganz so schnell, wie es bei sonst Black-Friday-Aktionen für Konsumenten und kleinere Selbstständige der Fall ist, die, glaube ich, deutlich schneller reagieren und sagen, oh ja, mache ich.
So ein bisschen mehr ist es aber schon geworden mit auch den Business-Angeboten an Black Friday, ne? Vielleicht auch, weil der sonst in seinem Lebensbereich sich schon so festgesetzt hat. Aber LexOffice habe ich zum Beispiel gesehen, bietet jedes Jahr zum Black Friday-Rabatt. Passt aber natürlich auch zu deinem Modell, weil LexOffice richtet sich, also für die das nicht kennen, das ist eine Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmer. Also richtet sich auch eher an so Einzelselbstständige oder eben sehr kleine Unternehmen. Datev habe ich jetzt noch nicht gesehen mit einem Black Friday-Rabatt.
Kommt vielleicht noch in 2 Jahren dann, wenn sich dann Deutschland auch komplett den amerikanischen Gewohnheiten angepasst hat. Aber würdest du da eigentlich so mitgehen? Also das ist so ein Punkt, den ich in den letzten Wochen und Monaten immer häufiger beobachte, auch für sozusagen, wie ich meine Werbung gestalte. Also würdest du auch sagen, so frisch gebackene Selbstständige oder eben kleinere Unternehmen, wo ein Unternehmer am Ende die meisten Entscheidungen trifft, sind eher so in so einem B2C-Denken noch drin, als in einem großen B2B-Denken?
Ich denke auch, also ist die kommen ja auch noch eher selber aus so einem Konsumentenbereich, haben vielleicht diese Denke noch drin. Und ich glaube, es ist genau, wie du gesagt hast. Also wenn du irgendwie ein 100-Mitarbeiter-Unternehmen hast mit einer Finanzabteilung, die irgendwie in ihren Budgets arbeitet, die richten sich da nach anderen Faktoren und die werden jetzt auch keine spontane Kaufentscheidung treffen. Schon alleine, weil da ja auch oft spontane Kaufentscheidungen in der Form gar nicht möglich sind. Also muss ja irgendwie immer von 2-3 Leuten approved werden.
Was ja in den meisten Fällen dann sogar auch sinnvoll ist, weil du eben genau solche Entscheidungen, ach, eigentlich brauche ich gar kein Masterclass, aber ich kaufe mir das jetzt einfach mal für ein Jahr, vielleicht auch nicht zwingend bei dir in der Firma dauerhaft haben möchtest, dass jeder immer mal sagt, oh, ich kaufe das einfach mal, ich habe ja noch meine 40 € Budget und wird schon irgendwie.
Wird das jetzt das laufende Negativbeispiel hier im Podcast für Impulskäufer? Ich sehe schon, ich hätte das nicht erzählen sollen.
Na, das macht es doch nur greifbarer, Jannik, und das macht dich auch nur authentischer.
Findest du, ich bin sonst nicht authentisch genug in unserem Podcast?
Doch, du bist super authentisch. Und weil ich schon sehe, dass bei dir, um jetzt nochmal in der Authentizität zu bleiben, so eine kleine Träne gerade schon so langsam runterkullert, weil wir die ganze Folge noch nicht über KI gesprochen haben. Ich habe noch ein zweites Thema für dich, Jannik. Und zwar, wir haben noch was mit KI-Bezug, damit du nicht ganz traurig sein musst. Ich hoffe, du bist jetzt wieder ein bisschen zufrieden.
Schade, dass wir keinen Videopodcast machen, sonst könnte man das jetzt sehen.
Ja, genau. Wirklich schade. Ich habe nämlich mir den Atlas-Browser runtergeladen. Hast du mitbekommen, was das ist?
Ich habe mitbekommen, dass OpenAI einen Browser mit diesem Namen rausgebracht hat. Ich habe ihn mir allerdings nicht runtergeladen. Also kannst du mir jetzt erzählen, ob ich was verpasst habe?
Tatsächlich, jein. Also, was ich im ersten Schritt festgestellt habe, KI-Anbieter fallen auch in einen super großen Login-Effekt. Also KI, ne, kann man sich ja bei Perplexity gibt es einen Browser schon, bei anderen Anbietern auch. Die habe ich bisher alle nicht genutzt, aber dadurch, dass ich OpenAI ja sowieso schon die ChatGPT-App mir runtergeladen habe, war für mich der Browser fast wie selbstverständlich. Das finde ich sehr, sehr spannend zu sehen, weil das ja im Moment immer noch so ein bisschen so kursiert. Setzt sich ein Anbieter schon durch, bleibt es noch offen? Also ich würde sagen, bei mir sind Login-Effekte auf jeden Fall vorhanden, selbst jetzt schon in so einem neuen Markt wie dem KI-Markt. Und ich habe ihn mir mal angeschaut, ich habe ihn mal ausprobiert. Grundsätzlich finde ich es ganz spannend, und zwar aus zwei Gesichtspunkten. Das eine ist, man konnte früher nie, kurzer Disclaimer, das habe ich nur mit unseren privaten, also per firmeninternen Ads-Daten mal gemacht, nicht mit unseren Kundendaten. Ich konnte früher nie auf den Facebook Ads Manager zugreifen, weil der halt eben für KI geblockt war. Wenn ich ihn jetzt aber im Browser öffne und dann eben ChatGPT sage, schau dir jetzt mal die Daten an, kann ich tatsächlich, ohne dass ich irgendwas exportieren, importieren und sonst was muss, eben direkt sagen, hier guck dir mal gerade die laufenden Kampagnen für die letzten 30 Tage an, schau dir alle Kennzahlen an, die du brauchst, um das bewerten zu können und gib mir am Ende eine Zusammenfassung, wie die Kampagnen laufen. Das ist natürlich super, weil vorher musste ich, wenn ich das machen wollte, halt immer irgendwie eine Exportdatei von allen Kennzahlen runterladen, die bei ChatGPT wiederum hochladen und dann eben sagen, so und jetzt hat mal viel Spaß damit. Das ist das eine. Und ich habe ja so ein paar Apps, wo ich zum Beispiel irgendwie Contentpläne oder ähnliches mal für Kunden erstelle oder Strategiepläne oder so. Und ist jetzt kein großer Unterschied, aber wenn ich da jetzt zum Beispiel mal irgendwie sage, formuliere mir hier mal Texte um und aus und mach die mir halt fertig, muss ich sie früher dann immer wieder aus der App rauskopieren und in die Anwendung reinkopieren. Das kann ich jetzt dann halt direkt sagen, formuliere sie mir um, mach sie mir so fertig, dass ich sie direkt nutzen kann und lade sie mir dann bitte direkt hier in diese Seite hoch und mach das. Das sind jetzt keine riesigen Änderungen, die jetzt mein Leben von heute auf morgen komplett verändern, aber es sind zumindest zwei Anwendungsfälle, wo ich sage, die finde ich ganz sinnvoll und die würde ich tendenziell wahrscheinlich auch sogar häufiger nutzen.
Ist denn in deiner Wahrnehmung das Marketing oder jetzt mal der Intended Use von OpenAI für diesen Browser auch solche Business Use Cases? Von dem, was ich mitbekommen habe, war es nämlich, glaube ich, immer so ein bisschen dazu gedacht, dass du als Privatperson irgendwie willst du jetzt eine Pizza bestellen oder keine Ahnung, du willst eine Reise planen und du klickst dich nicht mehr einzeln durch die Webseite und buchst irgendwie dein Hotel und so weiter, sondern das macht jetzt alles der Atlas-Browser für dich. Und da war ich so ein bisschen skeptisch. Also dieses Thema AI-Einkäufe hatten wir ja schon ein paar Mal und hatten da beide gesagt, dass wir da eher skeptisch sind. Insofern würde, also, aber das, also das klingt ja, als hättest du einen besseren Use Case dafür gefunden, würdest du sagen, es ist auch darauf zugeschnitten oder es ist das, was OpenAI damit machen möchte oder war das jetzt eher Zufall, dass du es einfach dafür gewendet hast?
Also ich sag mal so, am Ende ist es, glaube ich, eher Zufall, dass es ein Pain-Punkt war, den ich schon hatte und wo ich dann dachte, ach guck mal, perfekt, das kann ich jetzt ja damit machen lassen. Grundsätzlich, glaube ich, schon ist der Intended Use Case noch ein anderer, vor allen Dingen, weil sie, glaube ich, auch langfristig dann ja sagen wollen, sie wollen sich vielleicht auch ihren Cut am Ende über alle Transaktionen, die dann über OpenAI laufen, irgendwie nehmen, um damit auch nochmal ein zusätzliches Geschäftsmodell aufzubauen. Ich frage mich da aber immer noch, weil das ist jetzt ja auch einfach nur in dem Fall ein Punkt, das ist für mich händische Arbeit, die ich dann nicht mehr machen muss und da bin ich entspannt und da freue ich mich drüber. Bei solchen Sachen wie einer Reise buchen oder mein Wocheneinkauf machen, denke ich mir auch immer noch, gerade nachdem ich im Moment, weil er wirklich noch sehr langsam ist, den Agenten mal hab arbeiten sehen, in welcher Zeitlupengeschwindigkeit der über die Website geht. Und dann macht er sich ja noch Gedanken wie, oh, ich finde gerade keinen Jetzt-Buchen-Knopf, dann muss ich vielleicht mal ein bisschen runterscrollen. Oh, hier sehe ich immer, ne, also du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus möchte, sehe ich das jetzt noch nicht so super effizient, das darüber zu machen. Und da frage ich mich immer noch, brauchen wir wirklich einen Agenten, der mit dem Interface, was für Menschen erstellt wurde, arbeitet? Oder brauchen wir nicht einfach nur vernünftige Schnittstellen, wo wir sagen, die Reisen können direkt über die Schnittstelle gebucht werden? Weil ich brauche ja keinen Agenten, der über die Seite geht, sondern ich kann ja auch einfach sagen, such mir die Verfügbarkeiten raus, schick mir 5 Angebote, mach mir eine Tabelle draus und ich sage am Ende, welche ich haben möchte. Und dafür müsstest du eigentlich auf keine Website gehen, wenn es vernünftige Schnittstellen gibt.
Macht er eigentlich nur die Angebote oder bucht er auch, weil du jetzt gerade den Jetzt-Buchen-Schaltknopf erwähnt hast?
Ich traue mich da nicht ran. Also der kriegt von mir keine Kreditkartendaten, um irgendeine Reise zu buchen, weil ich dann irgendwie bisher...
Ich wollte gerade sagen, also, sondern dann sagt man, ich möchte bitte ein etwas gehobeneres, als letztes Mal, wo ich nur den Campingplatz hatte, und dann bucht der Agent für dich erstmal die Singapore First Class Suite für 10.000 Euro für einen Flug. Ne?
Genau. Und dann dieses, kann es sein, dass du vielleicht das und das falsch gebucht hast? Oh ja, ich sehe auch. Ich habe den Buchungszeitraum leider auf 3 Jahre statt 3 Tage gestellt. Das tut mir leid. Ja, danke für nichts.
Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die erste Gerichtsverhandlung in Deutschland, wo jemand dann eine Anfechtbarkeit wegen Irrtums vorlegt, nachdem der AI-Agent irgendwas Komisches gebucht hat. Da werden wir auf jeden Fall im Podcast drüber berichten.
Da freue ich mich wirklich drauf. Da bin ich auch sehr gespannt, wie dann das Ergebnis ist. Wir hatten ja heute gerade Formulierungen von Gerichtsentscheidungen schon vor dem Podcast kurz besprochen. Also da freue ich mich wirklich drauf, was da am Ende dabei rauskommt. Dennoch, ich habe es jetzt mal getestet. Ich würde sagen, ich werde ihn auch nochmal nutzen, tendenziell eher für Business-Use-Cases, tendenziell eher, wenn es Sachen sind, die jetzt auch nicht irgendwie datenschutzgebunden sind, weil da bin ich auch immer noch ein bisschen vorsichtig, selbst wenn die KI-Modelle sagen, schwör, wir trainieren da nicht drauf, weiß ich nicht.
Deine Arzt-Termine müsstest du auch noch nicht über den Atlas-Agenten buchen.
Das auch noch nicht, und private Sachen wie den Flug, das dauert, glaube ich, auch noch mal ein bisschen, bis ich mich da durchringe und das mal probiere. Und wenn, dann sage ich, glaube ich, im Prompt, und bitte frag mich bei jedem Schritt einmal, ob ich genau das meine, damit ich es noch einmal bestätigen kann.